Lass uns doch mal Geld in den Topf schmeißen und unseren Einkaufsverband fragen, ob die uns da ein bisschen supporten. Und da haben wir dann ein Startup kennengelernt, das sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt, haben eine 3D-Druck-Plattform für den Großhandel, für den Produktionsverbindungshandel, das ist da, wo ich arbeite, ins Leben gerufen und entwickeln gerade Apps für das Thema KI-Vertrieb.
Das ist Digital Heroes Live, dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen.
Damit, liebe Vanessa, herzlich willkommen. Schön, dass es hier an diesem Freitagmorgen beim nicht jetzt gerade besten Wetter, aber bei absolut schönen Umständen geklappt hat. Ich freue mich riesig, dass wir uns jetzt mal in die Augen sehen können, nicht nur auf LinkedIn verfolgen. Liebe Vanessa, sag doch mal ganz kurz den Leuten, die uns jetzt hier zuhören, wer bist du und was machst du genau?
Mein Name ist Vanessa Weber und ich bin aus dem schönen Aschaffenburg und ja, ich habe einen Werkzeughandel mit 26 Mitarbeitern. Klassischer Frauenberuf.
Wollte ich gerade sagen. Das wird wahrscheinlich die Frage schlechthin sein, von wegen, wie du da gelandet bist. Das weiß ich allerdings schon und ich will vor allen Dingen eins wissen, warum bist du geblieben? Weil ich meine, das ist jetzt deine Karriere und dein Ein und Alles. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was dich dazu gebracht hat, wo du gesagt hast, ich bin jetzt da, wo ich bin und da bleibe ich auch?
Ja, ich glaube, das Schönste am Unternehmerdasein ist, dass es niemanden gibt, der Vorschriften macht. Also ich durfte mich ja vom Tag 1, das ist bei uns in der Nachfolge wirklich gut gelaufen, selbst ausleben und selbst austesten. Und auch der Mensch, der ich heute bin, bin ich einfach nur durch den ganzen Werdegang, den ich da hatte, durch alle Höhen und Tiefen sozusagen, die ich da gehen durfte und habe jetzt so ein bisschen mein eigenes Ding daraus gemacht und auch meine eigene Führungspersönlichkeit gefunden. Das hat eine ganze Weile gedauert. Und ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich geblieben bin, weil es einfach so viele Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten gibt und das genauso meinem Typ entspricht.
Weil du vor allen Dingen auch selbst vieles bestimmen konntest. Wobei ich mir vorstellen kann, jetzt in einem eher, verzeih mir bitte, traditionellen Umfeld gewisse Dinge wahrscheinlich auch ein bisschen gegeben sind, oder?
Naja, es kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Ich versuche immer out of the box zu denken oder ich denke ganz oft out of the box und lass mir von Rahmenbedingungen da gar nichts vorgeben. Also zum Beispiel sind wir ja zu klein, um eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu haben oder einen eigenen Innovationsmanager mit 26 Leuten. Also habe ich mir einfach mit ein paar Händlerkollegen eine Firma gegründet. Die Idee ist im Silicon Valley entstanden, wo wir die ganzen Unternehmen gesehen haben und uns angeschaut haben, wie arbeiten Airbnb, Facebook und Google. Und daraufhin gesagt habe, da gibt es so ein paar, die ticken da ähnlich. Lass uns doch mal Geld in den Topf schmeißen und unseren Einkaufsverband fragen, ob die uns da ein bisschen supporten. Und da haben wir dann ein Startup kennengelernt, das sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt, haben eine 3D-Druck-Plattform für den Großhandel, für den Produktionsverbindungshandel, das ist da, wo ich arbeite, ins Leben gerufen und entwickeln gerade Apps für das Thema KI-Vertrieb. So deswegen, also der Rahmen ist zwar gegeben, das mag ein traditionelles Unternehmen sein, aber man kann da eben ganz viel draus machen. Und wir machen zum Beispiel auch Betriebseinrichtungen. Und du kannst es ja jetzt sehen, die anderen vielleicht jetzt nicht, aber wir arbeiten auch ganz viel mit dem Thema Wohlfühlfaktor in Büros und haben hier einen eigenen Massageraum und eben schöne Tapeten. Und das gestalten wir eben mit den Kunden mit. Im CI, im Look and Feel, weil heute ist es eben schon auch wichtig, wie man sich fühlt, wenn man im Büro sitzt und wenn man auf eine schöne Tapete guckt, die einem gefällt. Bei mir ist es der Sonnenaufgang im Wald. Und da kann ich meine Kreativität voll ausleben, neben den Schraubendreher und Hammer und Akkuschrauber.
Du sagst es absolut richtig, wir sind jetzt vom klassischen Werkzeughandel in dem Moment über Silicon Valley zu 3D-Druck und KI gekommen. Wie kommt man auf so eine Idee, Vanessa? Ich meine, natürlich alle reden die ganze Zeit drüber, wegen Shows bei den Großen, in Anführungszeichen, ab, von wegen, wie die das machen, aber das musst du ja jetzt auch noch zu dir lokal rüberbringen und dann den Leuten so erklären und verklicken und sagen, du schau, wir gehen jetzt diesen Weg, weil macht Sinn. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, das kam auch ganz viel durch die Initiative der anderen. Also zwei hatten da eben diese Idee und ich bin sehr schnell zu haben für neue Ideen und bin konzeptionell ganz gerne dabei und entwickle eben dann die Marke und das CI und wie können wir das vertreiben. Das macht mir großen Spaß und so haben wir in unserem Team, hat da jeder so seine Aufgabe. Aber ich denke, generell ist es einfach so zu schauen, wenn einen ein Thema interessiert, wie ich es in die Welt trage, ist nicht so einfach. Also ich hatte auch mal eine ziemlich coole Idee, wie ich finde, die allerdings bisher gescheitert ist. Ich weiß, aber ich habe sie in der Schublade liegen. Es ging nämlich um ein Share-Economy-Modell. Und zwar habe ich mit einem Erfinder kennengelernt, der eine ziemlich geniale Box entwickelt hat. Und da kann man 24 Stunden, 7 Tage die Woche als Privatmensch sich Werkzeug hochwertiges ausleihen von Festool und Bosch. Und zwar innerhalb von 30 Sekunden, also ein Automatensystem, was sehr, sehr schnell ist. Aber leider, also ich dachte auch, das ist die Lösung für den Fachhandel, weil am Verkauf von Elektrowerkzeugen ist nichts mehr zu verdienen durch Globalisierung und Internet. Und da muss man aber ziemlich viel Geld für Hardware in die Hand nehmen. Und ich habe mir das komplett ausgedacht wie eine Art Franchise mit Marke, mit allem drum und dran. Und bin dann zu den Händlern und habe gesagt, hier, schaut mal, das ist meine Idee. Und dann war immer die Frage, ja, wo gibt's denn das schon? Da sage ich, ja, das kann es noch nirgendwo geben, weil Idee gerade geboren. Ja, dann musst du erstmal ein Proof of Concept bringen vorher und so viel zur tradierten Landschaft. Das war dann so ein bisschen mein Problem, dass ich mir dann gedacht habe, ich bin nicht der Missionar der Menschen. Also so machen wir das jetzt auch. Wir bieten das an. Mittlerweile sind die ein bisschen offener geworden. Aber auch mal, ich habe mir dann auch gedacht, die Idee ist so genial, die muss ich einfach weiter verfolgen. Da habe ich natürlich jetzt auch Geld in den Sand gesetzt damit, weil es leider als alleine war es dann doch nicht möglich, das so in die Welt zu tragen, obwohl jeder, der von der Idee hört, findet sie genial und es gibt auch viele Nutzer der Box. Aber so ist es halt manchmal. Manchmal macht man was und es funktioniert nicht oder es funktioniert eben noch nicht. Vielleicht kommt der große Tag und dann kann ich mein Konzept aus der Schublade nehmen und sagen, hallo, hier ist es jetzt.
Genau, wenn die Zukunft da ist, dann sagen die Leute, ja, ist ja klar, habe ich schon lange gesehen kommen. Ne? Und trotzdem findest du wenig Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Moment, wo es vielleicht nötig ist. Hat dir irgendwie eine gewisse Grundeinstellung, eine gewisse Positivität da jeweils geholfen oder hast du einfach auch in dem Moment ein sehr großes und unterstütztes Netzwerk, das dir da ein bisschen auch hilft?
Auf jeden Fall hat das positive Denken, ich glaube, das geht allen so, die neue Dinge entwickeln, der Gründer oder der Ideengeber muss am allermeisten an seine Idee glauben und da kann man auch in die Historie zurückschauen, da wurden alle für verrückt gehalten, die eine neue Idee gebracht haben. Und man sieht ja, na, siehe Steve Jobs und Apple, als um nur ein Beispiel zu nennen, oder hier der Netflix-Gründer. Das fanden vorher auch alle ganz furchtbar. Es braucht viel, viel Beharrlichkeit und vielleicht auch ein bisschen Glück, weil ich glaube schon, im richtigen Netzwerk kann man Dinge auch zum Fliegen bringen. Das merken wir ja jetzt auch im Future Lab über Kontakte oder dann ergibt sich da was und dort. Also Netzwerk, und das hat mir mein Vater sehr früh beigebracht. Der hat mich auch sehr früh, also ich bin mit 17,5 das erste Mal in eine Netzwerkgruppe gesteckt worden, sozusagen. Da hat er gesagt, so, da treffen sich die von deinem Einkaufsverband. Ja, es ist ein Zugticket nach Vermont. Irgendwo bei Holland war das. Und da bin ich da hingefahren, wusste überhaupt nicht genau, wie was. Und das war mein erstes Seminar. Da ging es dann um Cash Cow und Poor Dog und ich saß dann da drin und dachte mir, warum reden die über Hunde und Kühe? Verstehe ich nicht. Also ich sag mal, von diesem Sachthema hatte ich keine Ahnung. Ich habe ja nicht studiert, ich habe nur eine ganz normale großen Außenhandelskauffrau-Ausbildung. Und der nächstjüngste nach mir, also ich war eben 17, war dann 25 und das ist ja in dem Alter schon irgendwie noch ein Sprung. Aber was mir dann total geholfen hat, waren dann die Gespräche, die gesagt haben, hey, ich war auch mal in deiner Situation, ich war auch mal so alt oder ich bin auch in die Firma eingestiegen und bin bei meinem Mitarbeiter auf dem Schoß als Baby gesessen, heute bin ich der Chef. Das hat mir dann viel weitergeholfen. Ich habe dann auch die Gruppe mit 18 übernommen, und weil die gesagt haben, hey, deine Themen sind ja genau das, das wir brauchen, um junge Leute anzusprechen. Und damit hatte mein Vater genau recht. Bin dann auch bei den Wirtschaftssenioren beigetreten und dieses Netzwerken, dieses Frühe, von dem profitiere ich absolut auch heute noch. Das ist so riesengroß und so hilfreich. Und auch wenn man immer mit der Einstellung reingeht, zu schauen, was kann ich erstmal demjenigen in meinem Netzwerk an Mehrwert bieten, dann kommt es von irgendwann immer mal zurück. Und also das ist eine absolute Empfehlung. Ein Netzwerk ist wichtig.
Und vor allem, wie du gesagt hast, dass man auch dann, man gibt und erwarte nicht von wegen, so, ich bin jetzt im Netzwerkverbund drin, damit ich mal ein bisschen abholen und abkassieren praktisch kann, weil das funktioniert ja nicht. Ja. Bei euch heißen sie ja Wirtschaftsjunioren, bei uns heißen sie junge Wirtschaft. Hä?
Genau.
Und ist ja auch so ein weltweiter Verbund, der auf gewissen Werten und Zielen aufbaut. Habt ihr relativ früh schon damals, wo ihr gesagt habt, wir gehen in die Richtung, mal diese Werthaltung nochmals irgendwie neu definiert oder revidiert in dem Moment? Habt ihr?
Ja, mein Vater kam ja auch so in der Führung aus einer ganz anderen Zeit. Das war auf jeden Fall gut. Da sind natürlich auch neue Leute. Als ich eingestiegen bin, da waren wir 9 Mitarbeiter mit einem Umsatz von 1,9 Millionen. Wie gesagt, mittlerweile 26 Mitarbeiter mit einem Umsatz von 10 Millionen. Da bedarf es ja auch natürlich, weil neue Leute hinzugekommen sind. Und bei den neuen Leuten damals war es viel Familie. Meine Mama, mein Papa, Tante, Onkel, ich sind ja allein schon 5 Familienmitglieder. Als die dann so langsam alle raus waren, war das ja auch wieder fällig. Und das haben wir, kam jetzt die Facebook-Erinnerung, das war genau vor 7 Jahren gestern.
Echt? Wow.
Das erste Mal. Und das zweite Mal jetzt vor einem Jahr habe ich das zusammen auch mit dem Kai von Fournier von der Unternehmerenergie zusammen gemacht. Und da haben wir unsere Werte nochmal neu definiert. Und das Schöne und Spannende ist auch der Kern in den Werten ist das familiäre Miteinander. Also das war allen am allerwichtigsten. Also daran sieht man ja auch, es menschelt in Unternehmen. Und ich glaube auch, weil es ja immer heißt, so Mitarbeiter finden und sowas ist ja schwierig. Ich spreche ja immer viel für die KMUs, weil ich halt selber eins bin. Glaube ich, dass genau diese Unternehmen und auch die Inhabergeführten da ganz viel punkten können, was das Thema Purpose sozusagen angeht, ganz viel zu bieten haben und ganz viel machen. Was ich bedauerlich finde, ist, dass es so wenige sagen. Also wir haben so viele Hidden Champions und so viele tolle Geschichten in den Unternehmen und keiner erzählt sie. Und das mache ich vielleicht auch so ein bisschen anders. Ich habe schon immer meine Geschichte erzählt.
Genau, du bloggst ja wirklich aktiv und oft und vor allen Dingen, was ich ja extrem spannend und mutig finde, sehr, sehr offen.
Ja, das ja. Ist eines, weil ich denke, was hilft es denn, die Fassade aufrecht zu erhalten oder zu versuchen, irgendeine Rolle zu spielen? Gerade wenn wir über das Thema Mitarbeiter finden reden, wenn die Mitarbeiter dann im Unternehmen sind und haben da eine tolle Webseite gesehen und diese und jene Versprechung und wie toll der Obstkorb ist, den es da gibt und was weiß ich was. Aber dann die Kultur und die Werte nicht gelebt werden, dann hilft es ja auch nichts. Und heute im offenen Zeitalter gibt es Bewertungsportale und sonst irgendwelche Dinge, wo dann das, ich sag mal, die Wahrheit ja dann doch ans Tageslicht kommt. Und von daher sage ich immer lieber offenes Visier. Und jeder weiß auch direkt, woran er ist bei mir und mit mir. Und ja, und es ist tatsächlich, als ich das erste Mal darüber geschrieben habe, da war ich kurz vorm Burnout und habe auch dieses Thema eben gewählt. Und da dachte ich auch, boah, wenn das jetzt die Kunden lesen, dann denken die bestimmt, naja, vielleicht nicht so ein stabiles Unternehmen, wenn die Geschäftsführerin sagt, so, sie steht kurz vorm Burnout. Aber das Gegenteil war der Fall. Also ich habe so viel positiven Zuspruch bis hin, also E-Mails, ja, bis hin zu Leserbriefen, was ja auch für eigentlich einen digitalen Bericht irgendwie komisch ist. Mhm. Aber es haben sich da wirklich Unternehmer, und die spreche ich eben an, echt die Mühe gemacht. Und ich kriege ganz oft viele Zuschriften und da steht eben was für mich das größte Kompliment ist, sie sprechen mir aus der Seele.
Wow.
Und endlich sagt es mal jemand.
Ja.
Also ich hatte ja jetzt einen sehr kontroversen Artikel, ich bin ja auch Xing Top Mind, zum Thema der Mehrwertsteuererhöhung und habe Politikern Praktikumsplätze bei uns angeboten in Berlin, damit sie mal wissen, was ihre Politik so auslöst. Und das ist einfach mal an einem eigenen Leib erfahren. Das hat auch für sehr viel Aufsehen gesorgt. Ja, aber wie gesagt, anders, da bringt es ja nichts. Wenn man was verändern will, dann muss man vorangehen und sich zeigen und am besten die Wahrheit sagen.
Zeigen und aber auch sich die Zeit nehmen. Ich glaube, viele Leute, gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, scheitern ja nicht nur daran, von wegen, wo sie sagen, soll ich das erzählen? Was ist, wenn es meine Mitarbeiter, Kunden und Partner, sogar Ehepartner und Ehefrauen lesen zu Hause und plötzlich irgendwie merken, oh mein Gott, das ist ja gar nicht alles so schön und gold, wie es glänzt. Aber die Zeit und die Muße haben, neben dem Tagesgeschäft, sich noch hinzusetzen, Gedanken zu formulieren und die einigermaßen auch strukturiert und sinnhaftig zu Papier oder zu Bits und Bytes zu bringen, die müssen sich ja auch nehmen. Wie schaffst du das? Also wie schaffst du es dir, in dem Moment die Zeit und die Ruhe zu nehmen, diese Gedanken zu formulieren, rauszuspielen? Wie du nachher sagst auch, es ist ja nicht vorbei mit dem Rausspielen. Da kommt ja was zurück und dann kommt der Dialog und dann kommt das Nächste. Ich meine, das ist ja, ist es ein Fulltime-Job?
Naja, einen Fulltime-Job würde ich nicht nennen, aber es ist auf jeden Fall, es kostet Zeit, aber es bringt auf jeden Fall ja was, sonst würde ich es ja auch nicht tun. Also gerade was das Thema Arbeitgebermarke bringt, ist ganz viel Response. Also ich bin ja aktiv für Plan for the Planet und das schon seit 2012, also nicht erst seitdem es Trend ist, mit Felix Finkbeiner sozusagen, unserer deutschen Greta Thunberg. Und das bringt absolut was. Und ich plane mir die Zeiten ein. Also ich bin ja selber gar nicht mehr im Tagesgeschäft aktiv. Ich habe mich vor 2 Jahren bewusst aus dem Thema Tagesgeschäft rausgenommen.
Ja.
Hatte auch was mit dieser anfänglichen Burnout-Thematik zu tun. Habe ich gesagt, so, ich muss jetzt raus aus dem Hamsterrad, sonst flippe ich aus. Ich will nur noch am und nicht mehr im Unternehmen arbeiten. Mhm. Und zur Arbeit am Unternehmen gehört für mich auch Öffentlichkeitsarbeit. Und das steckt ja schon im Wort. Öffentlichkeitsarbeit ist halt nun mal so wie jedes. Ich finde es immer erstaunlich. Viele denken ja, ach, der Erfolg fliegt den Leuten zu und alles, brauchen gar nichts machen und alles landet immer da. Und das ist ja aber auch dieses schöne Eisbergsymbol. Der Erfolg ist ja nur die Spitze des Eisbergs, was unten an Entbehrungen und Arbeit war, um diesen Berg sichtbar zu machen. Das sieht immer keiner. Aber die Zeit nehme ich mir dann tatsächlich dafür. Aber ich habe auch tolle Redakteure, mit denen ich arbeite, weil das ist vielleicht auch eine Angst, die ich den Unternehmern nehmen kann, wenn sie was zu sagen haben. Man kann ja auch, ich kann super sprechen, ich halte ja auch Vorträge und Keynotes, aber ich hasse es total zu schreiben. Also,
wirklich?
Spreche ich, wie wir jetzt einfach sprechen. Ja, das sind alles meine Gedanken, meine Worte und meine Art. Aber ich lasse es dann eben verschriftlichen, dann, dass ich das von der Backe habe. Und das ist vielleicht auch sowas, wo vielleicht keiner drüber redet, aber ich finde es auch nicht schlimm. Es ist nämlich anders, wenn wir jetzt einen Dialog führen oder einen Podcast hören. In Schriftform muss es ja ganz anders formuliert sein, obwohl es dasselbe meint. Und das ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Das ist zum Beispiel meine Schwäche. Und deswegen gucke ich da, dass ich da mit einer Redaktion zusammenarbeite. Und das funktioniert ganz toll. Und die Redakteure kennen ja, also mit der Impulse arbeite ich auch schon ganz lange zusammen. Also die kennen einen in- und auswendig.
Ja, ja. Und können auch dann die wichtigen Botschaften so formulieren, dass sie dann eben lesbar einprägsam sind, währenddessen du ja bei der jetzt audiovisuellen oder nur Audioversion mit deiner Stimme so natürlich intonieren und artikulieren kannst, dass die Leute schon bereits merken, ob dir ein Thema wichtig oder nicht so wichtig ist. Hast du das Gefühl, dass die Leute auch so ein bisschen Angst haben vor den vielen Möglichkeiten, die es da gibt und vor dem Potenzial, die sie vielleicht da irgendwie auch unterdrücken? Weil ich kann mir vorstellen, auf dem Weg dahin, wo du jetzt noch bist, und der Weg ist noch lange nicht fertig, gibt es so viele Möglichkeiten und Themen, die du ansprechen und bewegen willst. Und viele Leute sagen, oh mein Gott, ich mache das auch gar nicht, weil da kommt ja noch mehr Arbeit auf mich zu nachher.
Ja, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen was ist die Herzensangelegenheit daran? Also ich merke einfach, ich kann die Themen ja auch platzieren und ich kann auch Menschen helfen, also gerade Jüngeren, also Frauen explizit, aber natürlich eben nicht nur Frauen, weil Nachfolge treten Männlein wie Weiblein an. Aber es ist, zeigt sich doch oftmals, dass Frauen, wie man ja weiß, auch vielleicht ein bisschen selbstkritischer mit sich sind, im ersten Schritt, diesen ersten Schritt zu gehen und sagen, ah nee, das kann ich ja so nicht machen oder sagen. Und wenn es nicht gut wird, dann mache ich es lieber nicht. Und Männer sind ja eher mal so, dass sie sagen, jo, klar, kann ich, ne? Wenn sie gefragt werden. Und das so ein bisschen ist schön zu sehen, dass es andere ermutigt, diesen Schritt auch zu gehen. Ich sage immer, guck mal, ich habe nichts studiert, ich habe großen Außenhandelskaufbau gelernt, ich bin kein Doktor, ich bin kein Professor, ich habe es trotzdem zum Erfolg geführt. Also kannst du es erst recht, ne? Weil wer bin ich? Ich bin eine Werkzeughändlerin aus Aschaffenburg, ja und? Also
mit über 8000 Followern allein auf LinkedIn und regelmäßiger Kolumne bei Impuls. Ich meine, ja, genial, oder?
Das ist einfach das Machen. Ne? Lass mich da eben nicht einbremsen und sagen, nee, kann ich nicht. Ich mache es halt einfach. Und das ist, glaube ich, schon, daran merkt man, dass man was verändern kann. Und auch mit meinem Baumpflanzprojekt. Warum unterstütze ich das? Weil ich es wichtig finde. Ich habe mir überlegt, wo kann man denn am besten ansetzen, wenn man etwas in der Welt verändern möchte? Und da ist es doch an den Kindern. Und das trägt leider unser Bildungssystem nicht so viel dazu bei, an den Kindern ihnen eine Position und eine Stimme zu geben. Wir gehen in Schulklassen, meistens sind es Kinder von 9 bis 13 Jahren. Und was bringen wir denen bei, neben der Nachhaltigkeit und den Themen, warum es wichtig ist und wie man Bäume pflanzt? Wie setze ich Projekte um? Wie überzeuge ich andere für mein Projekt? Wie spreche ich vor Menschen? Wie überzeuge ich? Wie gehe ich zum Beispiel zum Bürgermeister und mache einfach mal so mein Ding? Also da bin ich immer ganz stolz. Und das Interessante ist, bei uns sind es meistens die Legastheniker-Kinder, die sich als gute Redner rauskristallisieren, aber in der Schule das ja nie rausfinden, weil das ja quasi nicht gefordert wird. Und sie haben dann immer einen Makel oder eine Schwäche, die sie angehaftet bekommen, denken, ach, mit mir stimmt was nicht. Und wir haben da echt zwei extrem erfolgreiche Kinder, Lena und Linus. Mittlerweile sind die auch schon 15, aber als die angefangen haben, waren die eben 9. Linus hält Vorträge vor 400 Leuten bei Milupa. Wow. Lena hat sich einfach von ihrer Mutter einen Termin beim Bürgermeister machen lassen, hat da angeklopft und gesagt, hallo, hier bin ich will jetzt hier Bäume pflanzen, wie können wir das machen? Ist ganz alleine ohne Mutter zum Bürgermeister marschiert.
Wow.
Und heute, wir haben letztes Jahr 12.000 Bäume in Aschaffenburg gepflanzt und ein Baum kostet nur 1 Euro, also ist es auch gut umzusetzen. Und dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen, 25.000 Bäume zu pflanzen in Alzenau. Da gab es leider starke Sturmschäden. Jetzt haben wir es aber trotz Corona geschafft, 12.000 Bäume zu sammeln wieder und werden die wieder medienwirksam einpflanzen. Und es freut mich einfach zu sehen, dass man was verändern kann, weil die Kinder haben auf einmal einen ganz anderen Blick für sich und sehen, hey, ich kann was. Oder wir verkaufen mit denen auf dem Markt die gute Schokolade. Für 5 Tafeln wird ein Baum gepflanzt. Und dann musst du mal sehen, wie die losmarschieren, auf einmal fremde Leute ansprechen und sagen, hey, guck mal, ich habe hier was für den guten Zweck und merken, hey, ich komme an, ich werde gesehen. Und das ist einfach großartig. Und deswegen setze ich mich dafür ein und bringe auch meine Zeit ein.
Und du hast vorhin schön gesagt, fernab von diesem standardisierten System, das ja eben gewisse Dinge auch so ein bisschen unterdrückt und gar nicht auf die Stärken eingeht. Wenn es auf dein System gehen würde, dann ja, hättest du auch in dem Moment keine Karrierechance gehabt, von daher gesehen. Wenn du jetzt aber so ein bisschen auch die jungen Menschen anschaust und siehst du dich da wieder irgendwo, wo du sagst, ich hätte mir mehr gewünscht, dass gewisse Dinge mehr gefördert werden, oder hast du von Anfang an schon diese Fülle an Instrumenten und Möglichkeiten gehabt?
Nein, ich bin sicherlich nicht so gefördert worden. Deswegen gehe ich es ja an. Allerdings muss ich sagen, in diesen Netzwerken und auch bei den Wirtschaftsjunioren jetzt gibt es ja tolle Angebote. Ich habe früh angefangen, da hier die ganzen Seminare zu besuchen zum Thema Sprechen und wie drücke ich mich aus. Also vorher habe ich das auch nicht super gerne gemacht und heute als Keynote-Speakerin, ob da jetzt 3 Menschen sitzen oder 3.000, machen wir. Und das geht einfach nur mit persönlicher Weiterentwicklung. Und ich glaube, da können wir schon alle noch sehr viel tun. Wie gesagt, auch ich glaube, in der Schule einfach mal auch solche Dinge zu unterrichten. Weil letzten Endes, und das weißt du und ich im Besonderen, verkauft man ja immer sich selbst als Person. Und ob das jetzt als Unternehmer oder im Job auch ist, das ist total wichtig und das wird einem nicht beigebracht. Oder wie gehe ich mit Finanzen um? Wie viele 18-Jährige gibt es heute, die gar nicht wissen, was muss ich denn eigentlich machen? Was brauche ich denn für eine Versicherung? Brauche ich überhaupt vielleicht eine Versicherung? Oder wie lege ich denn mein Geld an? Die Dinge des Lebens. Aber dafür wissen sie alles aus dem Geschichtsunterricht, was sie sich zur Not über Wikipedia und Google auch anlesen können. Und wie eine Blume von innen aussieht. Nicht, dass das nicht zur Allgemeinbildung wichtig wäre, aber so diese Lebensthemen oder auch, wie gehe ich da mal mit um, mit Konflikten, wie löse ich denn sowas, das und auch die ganzen digitalen Dinge, davon will ich ja gar nicht anfangen, wie wir ja jetzt auch in Corona merken, es gibt Schulen, die gehen damit gut um, es gibt aber leider vermehrt welche, die gehen damit schlecht um, weil wir da ganz viel, also zumindest mal bei uns in Deutschland, ganz viel auch verschlafen haben. Aber ich bin jemand, ich jammere nicht über die Sachen, sondern ich sehe was und denke mir, okay, wie kann ich jetzt was dazu beitragen, dass sich was ändert? Und da kann ich zum einen eben drüber sprechen und ich sag mal die Öffentlichkeit die Augen darauf lenken und zum anderen im Kleinen anfangen und was zu tun. Ich halte auch zum Thema Unternehmensgründung Nachfolgevorträge in Schulen ehrenamtlich und bin ich auch als Vorbildunternehmerin ausgezeichnet vom Bundesministerium genau dafür, um solche Dinge zu machen. Und ja, versuche einfach, mein Möglichstes zu Lebzeiten, was zu tun und was zu ändern und nicht nur zu jammern.
Und man soll ja neben Bäume pflanzen auch noch ein Buch schreiben und dann diese dementsprechend auch noch die Botschaft weit verbreiten. Ich glaube, du arbeitest auch an einem Buch jetzt momentan, oder? Sind da die Themen, wo du jetzt gerade angesprochen hast, sind die Bestandteil davon oder geht es mehr so eine Autobiografie? Wie muss ich das vorstellen?
Wir wollen es, der Titel steht noch nicht ganz fest, aber es geht in die Richtung, das sind 52 Unternehmerimpulse, weil ich ja hauptsächlich auch für die Impulse blogge, habe quasi meine Beiträge ein bisschen zusammengefasst und da geht es zum einen um Werte, um Führung, aber auch um Vertrieb, was kann ich da tun, Unternehmergedanken, wie geht's mir, wie gehe ich mit gewissen Situationen um, wie spreche ich mal eine Kündigung aus oder wie schlafe ich dann da nachts oder ich fühle mich überfordert und kann ich als Chef auch Feedback einfordern, also diese ganzen Sachen einfach rund um das Thema Unternehmer sein und das haben wir so als Wochenimpuls, dass man immer mal sagen kann, hey, mich beschäftigt gerade dieses Thema, also hole ich mir jetzt mal einen Impuls von der Vanessa und lese mal eine kurze Geschichte, ein, zwei Seiten und habe vielleicht eine Inspiration, wie ich damit jetzt umgehen kann. Das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Buch und ja, mal sehen, ob wir es dieses Jahr noch schaffen, es fertigzustellen. Das ist halt immer so ein bisschen, weil es halt nebenher läuft. Ne? Das ist jetzt nicht mein wichtigstes Projekt, aber ich dachte, vielleicht inspiriert es einige Menschen und das würde mich sehr freuen, wenn das hilft, wenn man eine Problemstellung hat und man will mal kurz sich einen Impuls holen.
Und sich hinsetzen und vielleicht mal reflektieren von wegen, wie würde ich jetzt damit umgehen oder was sind für Möglichkeiten?
Genau, du selbst, was gibt es für Tipps?
Genau, ja. Du selbst, wo holst du dir die Tipps und die Inspirationen? Ich meine, du brauchst nicht nur 52, ich kann mir vorstellen, du brauchst ja 365, ja, Inspirationen und Tipps.
Ja, tatsächlich auch aus dem Netzwerk. Ich lese da einfach auch viel, was mich so eben interessiert. Aber ich gehe auch viel auf Seminare. Also ich habe mit 17 eben angefangen, weil da ja nicht studiert, habe ich mir meine Weiterbildung nebenher geholt. Habe auch, so bin ich auch in die Speaker-Branche ja gerutscht quasi, weil ich mal von einem Speaker angesprochen wurde nach einem Vortrag, wenn ich mich mit dem unterhalten habe und dann mal kurz meine Geschichte erzählen und der sagt, wieso stehst denn du nicht selber auf der Bühne? Ich sage, ja, was soll ich denn da? Also wen interessiert denn das jetzt da? Da hat er gesagt, hallo, das interessiert ganz viele Menschen, mach mal. Und dann kam das auch so ins Rollen, dieses ganze Thema. Und ich finde das total wichtig und ich schaue, dass ich mindestens jedes Jahr 2 neue Seminare besuche. Das wird, langsam wird es auch schwierig mit der Zeit, wirklich neue Themen zu finden. Aber ich war jetzt erst vor kurzem auch im Kloster Münster-Schwarzach, auch solche Auszeiten oder Schweigezeiten nehme ich mir sehr gerne, mindestens 4-mal im Jahr, so im Quartal, um nochmal zu überdenken, wo will ich hin, wie passt das alles. Und da habe ich schon geschaut, gibt es auch ein Holzschnittseminar oder Kalligrafie. Also ich mache wirklich einfach wirklich was ganz Neues und Artfremdes, wo ich noch nie was mit zu tun gehabt habe. Und dadurch kommen einfach auch wieder neue Impulse oder Ideen. Oder man sagt, hey, okay, jetzt dadurch öffnen sich wieder neue Türen, man lernt wieder neue Menschen kennen und dann geht das wieder weiter.
Ja, ja, man sagt ja von wegen, wenn man neue Impulse sucht, sollte man etwas tun, was man noch nie gemacht hat. Sei es jetzt irgendwie rausgehen und eine Strecke laufen, die man noch nie gelaufen ist, oder ein Buch in die Hand nehmen, was man sonst nie machen würde, oder schon mit links, wenn man Rechtshänderin ist, Zähne putzen zum Beispiel. Brauchst du diesen Challenge ab und zu auch für dich selbst, dass du sagst, okay, ich muss mich so ein bisschen pushen und so in diese Unkomfortzone bewusst versehen, oder?
Ja, also Weiterentwicklung kann ja nur außerhalb der Komfortzone stattfinden. Das sage ich auch immer in meinen Vorträgen an den Schulen zum Beispiel. Da ist ja die Komfortzone so die Couch, und wenn ich da drauf sitzen bleibe, dann kann ich mich nicht entwickeln. Und klar, es fühlt sich immer erstmal unangenehm an in der neuen Situation. Aber das Fiese ist ja, die Komfortzone erweitert sich ja mit jedem Mal, was ich eben tue und je öfter ich es getan habe. Deswegen ist dieses ständige Lernen einfach so auch in mir drin. Und das, ich empfinde das auch nicht als schlimm. Ich bin ein Mensch, der liebt Neues und hasst Monotonie. Also bei mir ist es manchmal eher umgedreht, dass ich sagen müsste, gut, vielleicht muss ich mal 2-3 Sachen abschaffen und mal daheim meditieren oder so. Mhm. Ja.
Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, gerade auf die letzten paar Jahre, wo sich auch die ganze Veränderung bei dir stattgefunden hat, wo du gesagt hast, du bist jetzt mehr wieder am statt im Business am Arbeiten, und auch die vielen Möglichkeiten, die wir heute haben, sei es digital, technologisch. Was sagst du den Leuten da draußen, die völlig irgendwie anstehen und sagen, ich weiß ja gar nicht, wo anfangen, ich weiß ja gar nicht irgendwie, welche Netzwerke und welche Tools und was soll ich tun und so weiter. Was gibst du denen so ein bisschen mit, jetzt gerade auch in der Fülle der Möglichkeiten, die es da nicht gibt?
Ich kann total verstehen, dass man sich überfordert fühlt. Das geht mir selber auch so. Also ich überlege gerade, wie könnte ich denn LinkedIn mal ein bisschen besser nutzen. Das beschäftige ich mich ja da noch nicht wirklich so richtig mit, also da könnte noch mehr gehen. Ich finde das auch sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wichtig ist aber dabei, einen vertrauensvollen Partner zu finden, jemandem, dem ich zutraue, der mich da wirklich unterstützt und es auch gut kann. Und da kann man sich auch wieder im Netzwerk einfach Tipps holen und sagen, hey, mit wem hast denn du gute Erfahrungen gemacht? Und zum Beispiel, welches Netzwerk einem liegt. Also klar, man muss schauen, wo ist die Zielgruppe. Ich probiere immer alles mal aus und ich versuche mich auch in jedem Netzwerk mal zurechtzufinden, dass ich weiß, um was es geht. Sei es jetzt auch TikTok und Snapchat. Also wie gesagt, man muss ja wissen, was da so los ist. Nee. Und jede Welt funktioniert eigens für sich. Also ich kann ja auch nie einen Content in wenigen Netzwerken kann ich Content mehrfach verwenden und muss es zumindest mal ein bisschen anpassen. Und von daher, da einfach auch mal ausprobieren, was einem so liegt. Ne? Also ist man mehr für das Persönliche oder sind es mehr Fotos? Das kommt auch so ein bisschen auf die Branche an. Also ein Fotograf oder ein Friseur, der ist natürlich auf Instagram und Pinterest irgendwie besser aufgehoben, wie jetzt mit einem B2B-Business mit Werkzeugen. Da ist natürlich LinkedIn und Xing eine gute Plattform. Also ich glaube, da auch einfach sich mal ausprobieren. Also nichts. Wir Deutschen haben ja auch so ein bisschen immer das Thema, es muss erstmal perfekt durchdacht sein. Wir brauchen jetzt da total den Plan, bevor wir loslegen. Und jetzt können wir noch nicht damit rausgehen. Ja. Und wir haben zum Beispiel gerade war ein Prozess über fast 1,5 Jahre jetzt ein neues Logo rausgebracht. Und ich habe, wir haben es komplett verändert. Und ich wollte eigentlich auch, mein Wunsch war, Big Bang und jetzt ist alles da und wir machen eine große Show und jetzt kann ich das präsentieren. Und dann habe ich irgendwie auf dem Weg, jetzt kam da natürlich auch noch Corona dazu, auf dem Weg gemerkt, das schaffe ich jetzt so nicht und jetzt wird's halt doch vereinzelt, jetzt haben wir es schon im Katalog. Und da habe ich auch gemerkt, nee, manchmal muss man auch einfach mit Dingen mal loslaufen, auch wenn sie noch nicht perfekt sind, und die werden dann erst perfekt, wenn man damit arbeitet und am Schluss hat man dann was Gutes und in Perfektion sterben bringt ja auch nichts. Also von daher und keiner guckt ja auch so genau mit der Lupe dahin. Also kein externer Mensch würde irgendwie sagen, das ist auch mit Makeln, die man so an sich selber sieht oder sagt, hey, ich habe irgendwie eine komische Stimme oder was weiß ich was, ich habe dies oder jenes. Und ein anderer sagt, hä, ist mir noch nie aufgefallen. Was willst du denn überhaupt? Ne? Und das ist, glaube ich, so ein Trigger, den wir ablegen dürfen als Tipp an der Stelle. Sich selber nicht so kritisch nehmen, einfach mal gucken, was passiert. Und ja, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ist so mein Leitsatz dazu.
Und damit leitest du eigentlich schon perfekt so langsam zu unserem Ende von diesem Gespräch. Ich bin mir sicher, geht es noch ganz viele Gespräche daraus später ein. Liebe Vanessa, mir jetzt super viel Spaß gemacht und ich könnte dir wirklich noch stundenlang zuhören. Damit die Leute allerdings in der Prämisse von diesem Podcast auch so ein bisschen wissen, wie sie dich vielleicht erreichen können und wenn du magst, auch vielleicht dich mit denen austauschst, wie könnten die Leute auf dich zukommen?
Vanessa Weber in Google eingeben und die erste Seite bin ich.
Personal Brand.
Tatsächlich, obwohl es über 500 weitere Vanessa Webers gibt. Also tatsächlich bin ich sehr einfach zu finden. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing, ich bin auf Insta, auf Facebook. Kontaktiert mich, followt, schreibt mir Nachrichten, wenn ihr Themen oder Fragen habt. Ich bin ansprechbar und freue mich über jeden Kontakt und Feedback. Ja. Ich freue mich, wenn ich deinem Netzwerk hoffentlich etwas Gutes tun konnte.
Unbedingt. Also da bin ich mir zu 1000% sicher. Liebe Vanessa, das letzte Wort gehört nie mir, sondern immer meinen Gästen. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben?
Gerade so in der jetzigen Zeit, macht einfach euer Ding, lasst euch... Das Leben ist sehr, sehr endlich. Das musste ich ja im Januar auch schmerzlich erfahren, weil meine Schwester verstorben ist. Das hat mir nochmal viel vor Augen geführt. Schiebt nichts auf, was ihr gerne tut und sagt den lieben Menschen, die ihr gerne mögt, auch, dass ihr sie mögt. In diesem Sinne, voller Tatendrang voran.
Liebe Vanessa, vielen lieben Dank und bis ganz bald.
Bis bald.
Schön, hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.